müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Es sind die Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
Mir san Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichert.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo, ihr Lieben, auch von mir. Ja, wir sind Jula, noch etwas in der Sommerpause, Thomas schon wieder ein bisschen mehr zurück aus der Sommerpause und wir sind das dynamische Duo, die poetischen zwei, der Messi, Neymar und Mbappé des Podcastings aus der humorigen Podcast-Schmiede des Hauses Fums. Und wir sind bei 30 Grad den ganzen Tag so durch den Wind, dass eigentlich, also ich sag's euch, wie es ist, wenn ihr was zum Einschlafen braucht, hört uns, ansonsten geht ins Schwimmbad oder so. Hallo Jula.
Hi Thomas, oh mein Gott, ich glaube, habe ich verlernt, wie man hier in dieses Mikrofon spricht und sich halbwegs normal verhält? Ich glaube, ja.
Das kriegen wir hin.
Wahnsinn. Also ich muss ja sagen, 30 Grad, Dachwohnung und die einzigen Sommertage des Jahres, die haben mir irgendwie schwer zugesetzt. Ich komme gerade eigentlich quasi aus München und da habe ich auch echtes Wochenende mit Aperol Spritz begossen und das war auch nötig.
Aperol Spritz ist so das Szenegetränk des Jahres, oder? Also Sommers auch dieses Jahr.
Ja, wieder.
Ne?
Das war voll weg, ja, oder?
Ich weiß nicht.
Das war eine Zeit lang voll der Hype, so vor Jahren, also vor bestimmt so 5, 6 Jahren und dann war es, glaube ich, sogar uncool. Und jetzt ist es ja gerade, also ich hab mir echt mal so den Spaß gemacht heute auf der Rückfahrt, die ganzen Instagram-Stories von gestern Abend, die man ja dann immer noch sehen kann, gezählt, wo Leute Aperol Spritz getrunken haben. Ich habe irgendwann aufgehört, weil das war echt abartig. Aber sehr schön.
Es
hat ein vereinendes Element.
Ich halte seit 15 Jahren dem Jackie Cola die Treue. Ich kann da wenig mitreden. Auch wenn bei Gin und ich bin vom Dorf, bei uns gibt es auch keinen Gin oder sowas. Das sind alles Fats, sagt man bei uns, Fats.
Alles Herz. Wenn
Asbach Herz. Oder ein Jackie getrunken und die Frau trinkt halt einen Sekt und dann ist das gut so. da wird der Kochkäse-Schnitzel dazu gegessen, da wird nicht lang rumgemacht.
Ach, bei euch gibt es also auch Kochkäse-Schnitzel da.
Ausschließlich eigentlich.
Also, ach krass, ja, das ist auch so was, das schreiben wir Odenwälder uns halt immer gerne auf.
Ja, ich wohne im Odenwald.
Also so die hier so.
Ich komme ja aus dem Odenwald.
Ja, noch auch so. Das ist, ja. Ah, okay, das ist auch noch Odenwald.
Genau,
ja,
das ist alles stimmt. Ein bisschen
Hey, guck mal, Leute, also um euch hier auch mal mit allen einzubeziehen, das, was wir hier gerade Podcast nennen. Der Thomas und ich, wir hatten es länger nicht miteinander zu tun. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meinem Fall jetzt gar nicht mal nur, weil ich irgendwie auf der faulen Haut lag.
Nee, wir haben so ein bisschen aneinander vorbeigeklebt, wie man es auch so schön bei der Hitze sagt.
Genau.
Auch ich hatte wirklich echt viel Arbeit um die Backe. Die EM hat mich natürlich auch ein bisschen eingespannt. Und du, dich kann man jetzt buchen, habe ich gehört. Da kannst du jetzt mal noch schnell 20 Sekunden Werbespot. Werbung, sagt man bei Baywatch Berlin, sagen sie mal Werbung.
Klingt immer so schön creepy. Ja, tatsächlich, ich habe mich zum 1.7. selbstständig gemacht und bin ganz, ganz aufgeregt, immer noch. Das ist auch alles sehr aufregend. Und ich schlafe auf der einen Seite, entweder ich schlafe gar nicht, weil mir 1000 Sachen durch den Kopf gehen, oder ich schlafe saugut, weil es ein geiles Gefühl war, sehr erlösend, mich endlich selbstständig zu machen. Ja, man kann mich tatsächlich für allerhand Dinge buchen. Also entweder als freie Autorin, als Content Managerin oder Support in dem Bereich Social Media und Gedöns, PR. Oder als freie Rednerin an Hochzeiten, ja, als freie Traurednerin. Und tatsächlich möchte ich zwei Paare grüßen, die mich über den Podcast kennengelernt und gefunden haben. Finde ich total abgefahren. Also wenn man tatsächlich anhand des Podcasts auf die Idee kommt, mit mir den schönsten Tag und wichtigsten Tag des Lebens zu beschreiten, dann habe ich alles richtig gemacht. Fantastisch.
Werbung Ende.
Genau.
Aber möchtest du noch die Namen der Paare nennen oder ist das privat? Sind das sensible Daten?
Oh, das weiß ich gar nicht, wie sensibel.
Ja, lass uns lieber.
Die wissen, wer gemeint ist. Und vielleicht darf ich ja auch dann im Nachhinein, wenn die Trauung dann stattgefunden hat, dann vielleicht die eine oder andere Anekdote
sehr
erzählen.
Schön.
Das wäre ganz süß, ne?
Auf jeden Fall freut mich das sehr, dass du das gewagt hast. Ich habe den Schritt ja schon vor ein paar Jahren gemacht und bereue ihn auch überhaupt nicht, auch wenn das auch mit Man denkt ja doch immer so, oh ja, da kannst du ja schon um 10 ins Schwimmbad gehen, gell? Aber da ist natürlich auch viel Verantwortung mit dran. Und dennoch ist es eine schöne Sache. Aber lass uns mal zu einer unschönen Sache kommen, die ich gern, ja, so blöd es klingt, abhaken möchte, damit wir ein bisschen zum lustigeren, schöneren Teil übergehen können. Genau. Gerd Müller ist heute gestorben, hat mich echt ein bisschen traurig gemacht so und lag ja schon länger dann auch im Heim und hatte Alzheimer ganz arg und es ist dann immer so ein bisschen zweischneidig, jemand, der kaum noch was mitkriegt von der Welt und so. Es ist jetzt nicht so, dass es überraschend kommt, es ist auch nicht so, dass man sagt, so, der hätte noch viel vom Leben gehabt, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Abschluss dieser Karriere, dieses Lebens so, der irgendwie nochmal so auffühlt ein bisschen und tatsächlich krass. Also ich bin ja echt nicht so der große Rest in Peace-Poster und so, wenn irgendwelche Promis sterben. Aber bei Gerd Müller tatsächlich, da hat mich das echt so gedacht, so wow, ich habe echt mal überlegt, so ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch von keinem Menschen mehr Tore gesehen als von Gerd Müller, weil ich so oft in irgendwelchen, als Kind schon, hatte ich irgendwelche komplett fisseligen, grisseligen Videokassetten mit Highlights, als es damals noch 30 Jahre Bundesliga hießen so, oder 25 Jahre Bundesliga, die besten Tore. Und da war halt ein Gerd Müller-Tor nach dem anderen drauf und wie viele tausend Mal ich das geguckt habe und ja, ein Fan-up von seiner Fußballkarriere, natürlich auch irgendwie eine ganz tragische Figur mit Alkoholproblemen und sich wieder gefangen und dann der Alzheimer und irgendwie, also ich habe auch getwittert, dass irgendwie das Leben ihm mehr Beine gestellt hat als die Abwehrspieler. Und das zeigt auch, dass Geld irgendwie oder Karriere, Erfolg dann nicht kein Garant dafür ist, dass es immer geradeaus geht halt. Ne? Ja. Reich ist man ja damals auch noch nicht gewonnen, zwangsläufig, aber dass du der beste Fußballer deiner Generation warst, vielleicht, das hilft dir nicht, dass du danach stabil bleibst. So. Das sieht man ja auch bei vielen anderen Profis, aber bei ihm auch ganz besonders.
Ja, ich muss dazu sagen, mir war das gar nicht so geläufig. Ich meine, klar, man kennt Gerd Müller für seine unfassbar vielen Tore und irgendwie der Bayern-Bomber, das hat man alles schon mal gehört, ne, und so weiter. Einer der großen Namen, aber ich habe dann heute auch mal, ich hatte ja viel Zeit auf der Rückfahrt von München und, also ich bin nicht selbst gefahren, muss man dazu sagen, und habe dann da auch mal so den einen oder anderen Nachruf gelesen, wo man sich auch mal mehr mit seiner Karriere und auch vor allem den Schattenseiten befasst hat und da habe ich auch, ich war dann auch so ein bisschen, es hat mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt, weil ich denke, wieder einer, der eigentlich auch so eine andere Geschichte zu erzählen hat und nicht irgendwie so dieses schillernde Star-Image und so, weil, ich glaube, es wird immer noch viel zu sehr verklärt, diese Lichtgestalten und großen Persönlichkeiten im Fußball. Viele haben halt einfach da noch ganz triviale Probleme und er war da auf jeden Fall auch einer davon. Fand ich ganz, ganz interessant. Aber auch interessant auf der anderen Seite, und da wüsste ich jetzt mal ganz gerne, ist das jetzt passiert, weil man natürlich, wenn man einen Nachruf schreibt, natürlich sehr gute Worte verliert über jemanden und ist es vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen oder kann man das wirklich so sagen, dass Gerd Müller maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Bayern München so bekannt wurde und groß wurde? Oder findest du?
Doch, das ist schon so. Ja, es gab natürlich bei Bayern damals schon eine Achse, sage ich mal, mit Sepp Maier, Franz Beckenbauer, dann Uli Hoeneß auch noch und vorne, ja, und dann der Abwehr war auch noch Katsche Schwarzenbeck. Also Bayern hätte zum Beispiel, war ja dreimal Europapokalsieger der Landesmeister von, ich glaube, 72 bis 74 oder von 74 bis 76, ist ja egal. Auf jeden Fall gab es damals noch im Finale bei einem unentschiedenen Wiederholungsspiel. Und im ersten dieser drei Finals hat Bayern bis zur Nachspielzeit 1-0 hinten gelegen, da hat Hans-Georg Schwarzenbeck, genannt Katsche Schwarzenbeck, mit einem 30-Meter-Schuss den Ausgleich gemacht. Und eigentlich ist Schwarzenbeck vor allem dafür verantwortlich, weil wenn er dieses Tor nicht geschossen hätte, wäre Bayern für das Jahr darauf gar nicht qualifiziert gewesen, weil sie in der Liga irgendwie Zehnter waren. Und diese legendären drei Europapokalsiege hätte es nie gegeben am Stück. Ja. Und das Wiederholungsspiel haben sie dann gewonnen, aber alles bis dahin war natürlich maßgeblich an den Toren von Gerd Müller gehangen und das WM-Finale 74 natürlich auch, also ich meine, das entscheidende Tor halt gemacht und die Zahlen sprechen ja auch für sich und es war einfach so eine, ja, die Art, wie der Tor gemacht hat, eben, das siehst du ja heute schon irgendwie öfter, weil alles so athletisch geworden ist, aber Der hat ja auch nicht mal athletisch ausgesehen. Der hat einen krassen Entenarsch gehabt, so einen ganz komischen Laufstil. Und trotzdem hat er halt irgendwie immer so Tore gemacht. So wie Luca Toni ja auch zum Beispiel viele Jahre später, wo du gedacht hast, er läuft rum wie der Storch im Salat und trifft und irgendwie macht dann aber rein. So Thomas Müller heute ist ja auch so ein bisschen so, sieht immer aus, als ob er sich das Bein brechen würde, aber er trifft halt.
Stimmt, der hat echt Hacken.
So ist. Ja. Und der hat auch halt so einen ganz komischen Gang, Entenarsch und so, aber immer sich durchgesetzt.
Ja, er ist ja auch, also er war ja auch gar nicht, am Anfang gar nicht, ist so von den Trainern ja nicht so mit breiten Armen willkommen gehießen worden. So, ne, da, man hat das ja auch schon so kommentiert, dass er da eigentlich ziemlich unathletisch aussah. Kleines, dickes Müller wurde er betitelt und so, ne? Und dann hat er abgespeckt und wurde damit dann auch immer besser und von Anfang an hat sich das auch irgendwie so bei ihm so ein bisschen durchgezogen durch seine Karriere, glaube ich, dass er sich doch auch beweist.
Umso schöner. Ich fand jetzt irgendwie auch kurios, dass ihm so auf den letzten Lebensmeter nochmal dieser Rekord geklaut wurde von Lewandowski, was ja irgendwie aber auch, ja, irgendwie, ich weiß es nicht, also ich habe dieses T-Shirt von Lewandowski, Forever Gerd, das war ja irgendwie auch für heute so passend, weil er sich halt ein Denkmal gesetzt hat mit allem, was er gemacht hat und umso mehr hat es auch auf dieses ganze Ding heute gepasst, auf seinen Tod. Also dieser Rekord ist eigentlich auch scheißegal, weil es für immer dieser 40-Tore-Müller sein wird, der so oft Torschützenkönig war. Und selbst wenn Lewandowski jetzt noch 3 Jahre bei Bayern 40 Tore schießt und den dann in der ewigen Torjägerliste auch noch einholt, das ist egal so. Und spannend ist halt, also ich finde zum Beispiel spannend, dass Maradona ja auch so ein ähnliches Schicksal hatte, dass der abgestürzt ist nach der Karriere und sehr früh gestorben ist, aber dass die vom Charakter her einfach das krasse Yin und Yang waren. So Gerd Müller, dieser ganz bescheidene Typ, so der am liebsten seine Frau hat sprechen lassen im Interview so. Und der wollte einfach seine Ruhe haben und bloß nicht weg. Und der andere, dieser extrovertierte Typ, der halt irgendwie nichts ausgelassen hat, irgendwie gefühlt 36 Kinder mit 23 Frauen. Und dieses krasse Gegenstück. Und trotzdem haben sie es irgendwie beiden in den Griff gekriegt. Ne? Das zeigt auch so ein bisschen, dass du einfach von denen davor gefeit bist, irgendwie dann abzurutschen. Und das bringt uns noch zu einem anderen Thema.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine perfekte Überleitung, ja, genau. Entschuldigung. Ja.
Das du noch ansprechen wolltest. Du hast dir nämlich ein Buch geholt, das ich sehr spannend finde.
Genau, das liegt jetzt hier auch gerade bei mir auf dem Tisch. Innensicht von Martin Hinteregger. Und ich muss dazu sagen, also ist ja kein Geheimnis, ich bin Hinti-Fan, ja. Hab allerdings, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, letztes Jahr auch gesagt, oh, mal gucken, ob der Kult um die Person jetzt nicht ein bisschen groß wird, sodass es dann unauthentisch und unsympathisch wird. Ja. Hat man ja oft selbst auch gar nicht in der Hand, weil es ist ja gerne auch das Umfeld, was sowas kreiert oder dann noch Geld verdienen will mit dir. War aber ja, ne, hatte ich da letztes Jahr oder wann mal erwähnt. Und dann dachte ich auch so, als ich gesehen habe, oh, der bringt ein Buch raus. Erst dachte ich, ah, geil, mehr vom Hinti, ne? Mhm. Und dann dachte ich mir so, Alter, im Ernst, du bist 28 oder 29. Jetzt mittlerweile und du bist ein junger Kerl, du bist jetzt gerade noch mitten irgendwie in deiner Karriere. Warum ein Buch? Was glaubst du denn, was jetzt so, musst du jetzt da mit allem noch irgendwie Geld verdienen mit deiner Art und so? Und das hat sich aber ein bisschen gewandelt, weil nach der Pressekonferenz oder beziehungsweise ich habe das Buch jetzt auch hier liegen und habe auch schon, ich wollte es mir eigentlich für einen Urlaub aufheben, aber natürlich auch schon reingelesen. Und es ist halt mega krass, ehrlich, und es steht auch hier auf dem Buchrücken, persönlichere Einblicke hat ein Bundesliga-Profi und Nationalteamspieler während seiner aktiven Zeit noch nie gegeben. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass da nicht jemand, der seine Schäfchen im Trockenen hat, seine Karriere hinter sich gebracht hat und nicht mehr so ganz im Fokus steht, natürlich frei von der Leber weg erzählen kann, was er vielleicht für Scheiße gebaut hat, was er auch für Probleme hatte, die er überwinden musste oder was er kritisch sieht am Fußball. Nee, das ist jemand, der steht heute und nächste Woche und überhaupt auf dem Platz, ja. Und wir hatten es ja auch häufiger schon drüber und es ist auch kein Geheimnis, wie wir so dazu stehen, dass dieses extreme Saubermann-Image eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, der Druck, unter dem Fußballer da stehen, dass es auch so unehrlich ist irgendwie. Ja. Und jetzt kommt da einer her, der mal ganz bewusst anspricht, hey, es ist, du kannst ein Top-Fußballer sein, der irgendwie auch gerade einen Karriereaufschwung erlebt und kannst trotzdem mit deinen Dämonen zu kämpfen haben. Sei es irgendwie der Druck von außen, der dich in eine Depression treibt oder drohende Spielsucht und so weiter, ja. Finde ich unfassbar stark und mutig und unterstreicht einfach auch wieder, dass der Hinti halt doch nicht einer wie alle ist, sondern da echt ein bisschen aus dem Raster fällt. Und ich finde es sehr mutig und wichtig, dass er einen Mund aufmacht.
Ich hatte echt tatsächlich genau diese Gedanken, dass da so ein bisschen die Verbastlerisierung stattfindet, dass er jetzt sich damit seinem Kult-Image dann noch so ein zusätzliches Standbein aufbauen will und dass in diesem Buch dann auch nur steht, wie oft er dann mit 17 gesoffen hat und am nächsten Tag noch besoffen gespielt und trotzdem 3 Tore gemacht hat. So hatte ich ein bisschen Schiss vor und tatsächlich fand ich dann umso spannender und mutiger, dass er da so offensiv mit solchen Themen umgeht. Und ich finde es auch einfach unfassbar wichtig, weil ich glaube, dass viele Fußballer gar nicht wissen, was für eine Verantwortung die mit ihrer Popularität auch haben, in Kombination damit bei einem Verein zu spielen, halt der eben schon von Grund auf einfach sehr viele Fans hat. Wie viel Gehör die einfach finden, indem sie offen über Themen sprechen, sei es jetzt gegen rechts oder sei es jetzt eben auch lasst euch helfen, wenn ihr Probleme habt. Und das finde ich so wichtig, weil es gibt da halt einfach auch tausende von Fans, auch die noch ganz jung sind, die irgendwas haben und die vielleicht auch denken, naja, aber die ganzen Großen, die haben doch auch nichts, denen geht's gut, die sehen diese heile Instagram-Welt und alles ist cool, die trauen sich doch gar nicht. Und dann, wenn dann so ein Hinteregger sich da offen macht und sagt, hier, ich bin teilweise tagsüber ins Casino gegangen, dann stundenlang dort geblieben, weil ich einfach, das war so mein Ventil, ich wusste gar nicht mehr wohin, das war alles schwarz und ich habe wie offen und ehrlich, und das finde ich einfach schön, und dann ist mir es auch scheißegal, ob an den Buchverkauf reich wird oder ob der Kult jetzt wieder steigt, dann ist mir das auch egal, wenn jemand diesen Kult nutzt, um Gutes zu tun, dann soll er Kult sein, das ist mir doch scheißegal. Ja. Ich hasse nur dieses... ich hasse nur dieses dumme, nenne es ja immer Baslerisierung, sich damit 3 Kult spricht. Oh, was habe mir gesoffen? Ja, Junge, du bist Alkoholiker, halt's Maul. Mhm. Also wirklich, das ist nicht toll, einfach ständig besoffen zu sein. Nee, man kann gerne mal Spaß mit Alkohol haben, es ist okay, aber es ist nicht cool, einfach während seiner Arbeit besoffen zu sein. Das ist kein Vorbild. Ja, richtig. Halt's Maul, okay? Richtig. Und das nervt mich hier einfach. Und deswegen umso. Ja, und es ist trotzdem auch keine Schande, immer besoffen sein zu wollen. Das ist immer wieder ein anderer Punkt. Es ist einfach eine Krankheit, Alkoholiker zu sein. Aber es ist nicht cool so. Und das nervt mich an diesem Basler-Scheiß da so.
Das stimmt. Ich meine, das ist ein Abgekulte von Suchtproblemen und einer Verharmlosung dann im Endeffekt.
Und da habe ich eine Schachtelkippe geraucht und 13 Bier getrunken und am nächsten Tag war Champions League-Finale. Ja, du Arschloch, hättest du nüchtern gespielt, hätten wir vielleicht gewonnen, ne?
Ja, ihr merkt schon, der Thomas, das wird kein Basler-Fan, ist auch völlig in Ordnung, weil er hat komplett recht mit dem, was er da sagt. Und das finde ich auch so geil, also der Klappentext hier auf dem Hinti-Buch eröffnet auch genau damit, dass irgendwie so dieses, ich kann es ja gerne mal vorlesen, wenn ihr möchtet. Mhm. Oder ist das zu viel Werbung? Nee,
das ist okay für mich.
ja, Werbung. Hinteregger. Genau, Werbung. Ja, der Hinteregger, der ist ein Oldschool-Fußballer. Der macht sich nicht viele Gedanken, trinkt vor dem Spiel mit seinen Kumpels ein Bier, bringt beim Kicken seine Leistung und feiert hinterher weiter. Weit gefehlt, so wie ihn Fans und Medien gerne sehen wollen, ist Martin Hinteregger nicht. Der 28-Jährige schreibt freimütig darüber, wie er der drohenden Spielsucht entfliehen konnte, welche Frage ihn am meisten nervt, wie ihn der Druck der Öffentlichkeit in ein tiefes, schwarzes Loch fallen ließ und warum sein Verhältnis zu Dopingkontrolleuren angespannt ist, warum er sich neben dem Verein ein persönliches Betreuerteam aufgebaut hat und gibt allzu ehrgeizigen Vätern einen Rat mit auf dem Weg. Genau, nehme ich auch noch. Das hat er auch schön in der Pressekonferenz dann mir erzählt, dass er es ganz, ganz bedenklich findet und schlimme Szenen da schon beobachten musste, wie oft Väter ihre Kinder, die gerade noch ganz am Anfang stehen von irgendeiner Fußballkarriere, da wirklich zur Schnecke machen und einen so krassen Druck aufbauen, dass es wirklich man einen Laie von außen sehen muss, der das nüchtern betrachtet, dass es absolut psychologisch gefährlich ist, was da passiert. Ich glaube, das war ja auch so ein Thema, was du hier schon häufiger angesprochen hast.
Ja, ne? Absolut. Ich habe übrigens noch einen Ehrengast heute hier. Habe ich nicht verraten, weil es noch nicht sicher war, ob er es schafft, weil er wirklich auch viel, viel Terminstress hat jetzt in diesen Monaten, denn es sind ja Sommerferien und dennoch hat er sich die Zeit genommen, kurz vor dem ins Bett gehen nochmal vorbeizuschauen. Hallo Anton.
Hallo.
Ja. Hallo Anton, genial.
Anton, die Juda ist auf der anderen Seite. Du hörst die nicht, weil ich die Kopfhörer auf habe. Aber wir wollten dich mal kurz interviewen. 2, 3 Sätze. Wie geht's dir erstmal? Also, wie sind die Sommerferien bis jetzt so?
Ja, bis jetzt sind sie sehr gut und mir geht's auch sehr gut und die machen auch viel Spaß.
Okay, und sonst so? Du bist ja BVB-Fan. Bist du denn mit dem Saisonstart zufrieden?
Ja, sehr.
Ich habe immer noch die. Also,
ich glaub's ja nicht.
Was war so Highlight für dich bis jetzt?
Wie Highlight?
Ja, was war denn am besten an den beiden BVB-Spielen jetzt im Pokal und im.
Also Das Haaland, der spielt immer so gut und das finde ich halt einfach toll.
Du hast gestern einen ganz markanten Satz gesagt. Ohne Haaland ist der BVB halt auch einfach nur noch Dortmund, ne?
Ja.
Ne, so ist schon ein krasser Spieler, gell? Mhm. Und was findest du, was fandst du sonst noch so in diesem Sommer jetzt spannend? Irgendwelche Wechsel oder so, die interessant waren?
Ja, zum Beispiel, also dass jetzt Sancho gegangen ist, fand ich, also von ihm.
Fandst du doof von ihm?
Ja, ich finde aber auch, das Wichtigste ist jetzt, dass Dortmund auf jeden Fall einen Ersatz gefunden hat für
Sancho. Und auch außerhalb von Dortmund gab es noch spannende Wechsel, irgendwas?
Ja, dass zum Beispiel Rafael Guerrero zu Leipzig ist.
Nee, ich meine jetzt von anderen Ligen oder sowas. Messi zum Beispiel.
Messi zu Paris.
Und wie findest du das, dass da jetzt so viele Fußballer spielen, die so viel Geld kosten? Ist das gut? Ist das eine coole Truppe oder findest du das?
Also ich finde es auf der einen Seite gut, aber auf der anderen eigentlich nett, weil wenn es dann einen guten Verein gibt, dann gewinnen die alles. Und am Ende wechseln die Spieler dann wieder und dann sind sie halt dann auch wieder nur Paris.
Das stimmt. Das ist wie wenn wir FIFA spielen, da gewinnen auch immer ich und das ist ja auch ungerecht, oder? Nein, cool. Schnelle Einschätzung noch, bevor wir weitermachen und ich dir gute Nacht sage. Wer wird deutscher Meister?
Dortmund.
BVB Borussia, musst du dann quasi sagen. Und wer wird Zweiter, Bayern oder Leipzig?
Bayern.
Okay, und wer wird Torschütze natürlich? Natürlich Lewandowski.
Erling Haaland.
Okay, und wer steigt ab?
Greuther Fürth. Und
Paderborn. Bochum. Paderborn vielleicht?
Nee, Bochum.
Paderborn ist doch gar nicht in der Bundesliga, hat sich nicht verarschen lassen. Bochum, okay. Das sind natürlich jetzt nicht die mutigsten Tipps, aber dennoch schlau. Wir werden dich öfter mal in dieser Saison noch hören, denke ich, oder? Ist das okay für dich?
Jawohl, lieber
deine Einschätzung. Dann wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht. Ja. Schlaf gut.
Ja.
Lass den Papa morgen ausschlafen, ne?
Ja.
Mach nichts Dummes mehr heute, okay? Er schüttelt gerade den Kopf, so was laberst du, Papa. Also hab dich lieb, schlaf gut, okay?
Ja, ciao.
Ciao. So, das war der Anton.
Wie alt ist Anton?
Anton ist 8.
Anton ist 8 und sagt schlauere Dinge über Fußball als ich. Respekt, ich weiß nicht, darf man Kinder mit 8 Jahren schon bei Sky einladen, weil ich glaube, dann ist er der Nächste. Die rufen mich jetzt nicht mehr an.
Ja, Anton ist, das ist super spannend. Bei ihm ist es jetzt so ein bisschen gekippt. Der ist in den Ferien so jetzt und vor den Ferien ist er, also ihn hat Fußball immer so in der Theorie mehr interessiert. FIFA war, weißt du, so FIFA, da waren das spannend und die FIFA-Karten und fand er immer so cool und er sammelt Fußballkarten schon seit 3 Jahren, so als Hobby, kauft er sich immer so Päckchen, ne, und spielt ja auch selber, aber dieses mal 90 Minuten ins Spiel schauen, das war nie so seins und das ist jetzt voll gekippt so.
Geil.
Jetzt hat er heute angefangen, zweite Liga-Konferenz. Oh, zweite Liga fängt gleich an. Papa, kannst du mir die Konferenz einschalten? Und ich so, was ist denn mit dir los? Und auf einmal ist er jetzt voll der Fußballgucker geworden. Und bei der EM ging es auch schon so ein bisschen los und das ist natürlich ein super spannendes Ding. Wenn das so wächst, dann dieser halbe Kumpel, der ist noch krasser, der hört dann auch, den habe ich neulich heimgefahren, da war Anton auch dabei, und dann haben die dann so angefangen, bei die dritte Liga zu philosophieren. Ja, Bayern 2 ist jetzt abgestiegen, Dortmund 2 ist hoch und dann hat einer, ja und Havelse ist ja auch rauf, das wird auch spannend, wie die sich halten können. Und ich so, was ist denn mit euch los?
Wahnsinn.
Der TSV Havelse, was ist? Wahnsinn. Und dann haben sie da irgendwelche Dinge aufgezählt. Wenn dann sich so 8-Jährige über Fußball unterhalten, da geht einem schon auch ein bisschen das Herz tatsächlich.
Aber ist doch geil. Also finde ich fantastisch. Ja, vor allem super. Auch, die haben sich über dritte Liga unterhalten. Die sehen nicht nur die ersten 3 Clubs oben oder so, weißt du? Finde ich ja schon spannend. Also die wissen schon auch, dass es nicht nur Bayern München gibt. Toll.
Ich fand super witzig, wie ich ihm jetzt gute Nacht gesagt habe, einfach so im Kopf geschüttelt hat, so, Alter, was willst du denn von mir?
Weil er das offensichtlich so wahrscheinlich sonst nie macht, so eine offizielle Verabschiedung.
Sonst gibt es immer eine Schelle und dann geht's ins Bett.
Genau. Geil. Übrigens auch schön, wie du so total unterschwellig mir hier so eine kleine Schelle verteilst. So. Gegen wen hat der BVB oder wie haben die am Wochenende so gespielt? Was hat dir da so gefallen? Ich habe irgendwie gehofft, dass wir vielleicht die komplette Stunde da einfach gar nicht drüber reden werden. Weil ich habe es vorhin in meiner Insta-Story schon angekündigt, als ich meinen Liebfollowern mal erzählt habe, dass wir jetzt heute weitermachen.
Ja.
Weil viele haben echt schon gewartet und
öfters nachgefragt.
Ja, ich wurde öfters gefragt, freut mich auch sehr. Genau. Und da habe ich gemeint, ja, das ist halt auch wieder sehr bezeichnend ist, dass wir in alter Tradition hier auch heute gleich weitermachen, weil gefühlt haben wir immer dann, wir haben ja ja immer nur den zwei, also wir haben ja 2-Wochen-Rhythmus und gefühlt jedes Mal, wenn Eintracht Frankfurt so eine richtige Scheiße baut, nehmen wir auf. Wenn dann wieder irgendwas Tolles passiert, ist unsere Pause und es ist dann wieder vergessen, weil dann wieder eine andere Kuh vom Dach gefallen ist, bis wir wieder dran sind.
Machen wir jetzt wöchentlich in der Saison dann quasi, willst du mir damit sagen?
Ich weiß nicht. Also das, ich weiß nicht, ob mir das hilft an der Stelle. Das müssen wir erstmal abwarten.
Ich wollte ja rückblickend erst noch ein bisschen über die EM sprechen, aber wir können auch einfach mal schon jetzt auf die Bundesliga gehen. Die EM können wir noch in 5 Minuten abhaken am Schluss, aber
wir können die, ja, wie du es möchtest. Also EM habe ich tatsächlich auch gar nicht so arg viel, glaube ich, zu sagen. Ich bin froh im Nachhinein, dass wir da doch gar nicht drüber gepodcastet haben, weil ich das Thema dann doch zu schwierig fand während Corona und Delta und da war einfach zu viel neben diesem eigentlichen Geschehen auf dem Feld, was mir da echt nicht gefallen hat. Ja, aber genau. Machen wir weiter, womit du jetzt weitermachen möchtest.
Also lass uns doch kurz über die EM reden, weil das war für mich auch so ein ganz zweischneidiges Schwert, weil ich liebe ja solche Turniere, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, wo sich dann irgendwie die Länder messen und irgendwie so mal völlig weg von diesem ganzen, die Scheichs kaufen sich geile Teams zusammen und die stehen dann halt zu viert im Halbfinale der Champions League und mit viel Glück ist ein Außenseiter wie Atalanta oder Bayern mit dabei. Dieses Prinzip, dass es einfach auf Eis liegt und dass dann halt einfach irgendwie, ja, auch so eine Mannschaft wie Dänemark dann ins Halbfinale gehen kann und das war schon einfach toll. Also ich liebe dieses Konstrukt, auch wenn ich gar kein so ein großer Fan bin, dass Länder gegeneinander antreten im rein, weil es ja sowas Kriegerisches hat, aber ich finde einfach dieses sportliche Messen von Ländern total geil. Ich habe auch Olympia jetzt, ich habe so schlecht und wenig geschlafen wegen scheiß Olympia. Oh, es ist 4.30 Uhr, ich könnte mal ins Bett, oh nein, Mihambo springt jetzt um Gold, dann wird erstmal noch Weitsprung geguckt. So, ne?
Und ja, das hat sich dann aber auch sehr gelohnt.
Das hat sich gelohnt, aber es hat sich auch echt oft nicht gelohnt. Und dann, wie viel Schwimmen ich geguckt habe, ich habe schon ein richtig breites Kreuz vom Allein.
Oh Gott, also das war, genau, falls wir da über Olympia irgendwie, da habe ich tatsächlich nur mit einem halben Auge hingeguckt, aber genau dann, als es sich komplett gelohnt hat, nämlich als da auch die Engländer da im Schwimmen abgesahnt haben. Und ey, gibt es denn einen sympathischeren Sportler als den Tom, der da irgendwie, Tom Daly heißt der, oder? Wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch bin, oh Gott. Und also da muss ich ja mal sagen, da ist ja mein Regenbogenherz fast geplatzt, als er danach in der Pressekonferenz, so als wäre es das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt und das sollte es ja auch sein, das ist es ja auch, erzählt hat, dass er es nicht erwarten kann, zu Hause mit seinem Mann das zu feiern und so weiter, wo ich mir so denke, Alter, da ist man in anderen Sportarten einfach so viel weiter und ich hoffe, dass man sich da jetzt überall auch mal was abschaut. Also,
und da kommen wir zurück zur Euro, weil das waren ja auch diese ganzen krassen Nebenkriegsschauplätze mit dem Regenbogen und die Debatte war ja wichtig, aber das hat so irgendwie schon dann so viel überschattet und ich hätte mir dann auch gewünscht, dass davon mehr bleibt. Das war mir damals im Endeffekt schon so meine Kritik dran, dass das jetzt, ich finde es toll, dass irgendwie ganz Facebook mal mit Regenbogenbildern voll ist, aber wichtig ist halt, was am Mittwoch drauf dann passiert, nicht was an dem, das, also es ist schön für die ganzen, auch für die ganzen Betroffenen, die vielleicht irgendwie mitten Hand in Hand auf der Straße gehen und dann vor die Füße gespuckt bekommen. Die freuen sich da mit Sicherheit, aber wichtig ist halt auch, dass dann auch 3 Tage später, wenn das wieder passiert, mal jemand zu dem Spucker sagt, du Arschloch, lass das so, weißt du?
Und ja, hatte ich auch ganz interessante Unterhaltung mit Bekannten drüber, die dann auch meinten, ja, aber glaubst du nicht, dass jetzt durch solche Aktionen das Thema wieder so überreizt wird, dass dann doch eher jeder kotzt und es genau denen in die Karten spielt, die von dem Thema ja nichts wissen wollen? Da sage ich, ja, einerseits bestimmt schon, andererseits denke ich, dass so Aktionen trotzdem wirkungsvoll sind, auch wenn die dann natürlich alles überschatten und auch nerven, das nervt dann auch mich, weil ich denke, naja, wenn ich allein so bei mir jetzt vergleiche, ich habe dadurch, dass sowas dann passiert, man vielleicht das ein oder andere auch teilt, hatte ich bestimmt 3-4 konstruktive Unterhaltungen zu dem Thema, wo ich dann auch jemandem mal so ein bisschen irgendwie die Augen öffnen konnte, wo ich gedacht habe, okay, es hat zumindest den Diskurs eröffnet und dafür ist es gut, ja. Und deswegen ist es auch gut, warum ein Hindi ein Buch schreibt und so weiter und so fort. Also ist manchmal, muss man halt einfach das mal von mehreren Seiten sehen und mal sacken lassen auch.
Genau, mir wäre einfach nur wichtig, dass dass die Leute, die da einfach nur so einen Hype mitmachen, sich dann auch wirklich mehr Gedanken machen, weil ich glaube schon, dass es echt einfach viele Hype-Mitläufer gibt, die so, ach, da mache ich ja alle Rechebogebild bei Facebook, nein, da muss ich jetzt aber auch mal, überlege ich mir dann später und ob mir das wirklich wichtig ist, so, aber ja, natürlich ist es ist super wichtig und ich würde mir einfach da mehr Alltagsdebatten noch wünschen und ich würde mir einfach wünschen, dass noch viel mehr Leute aufstehen und das Maul aufmachen, wenn da wieder irgendwie jemand die falsche Wortwahl benutzt, nur weil jemand liebt, der nicht in sein Weltbild passt. So.
Ganz genau.
Aber gut. Und dann, und dann war natürlich auch, es ging ja schon los mit dem ganzen Eriksen-Ding. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast.
Es lief, als ich gerade am Arbeiten war im Fitnessstudio, meine ich. Ich habe das am Rande verfolgt. Ja, konnte da nicht, also das war, hat mich sehr betroffen gemacht. Und da hast du, glaube ich, auch echt die perfekten Worte zu gefunden. War ja dann der Tenor bei vielen Medienschaffenden so, dass es, dass es absolut katastrophal abgelaufen ist, auch im Nachhinein.
Ja, was ich halt auch spannend finde oder was ich halt irgendwie, was mich ein bisschen schockiert hat, ich habe damals geschrieben, dass ich das für überhaupt nicht möglich, also richtig halte, dass dieses Spiel nochmal stattfindet.
Genau.
Und dann, ich hatte das getwittert auch, bevor ich wusste, dass die Option war, heute oder morgen früh. Also die Option war ja dann quasi sehr, sehr schlecht und sehr, sehr, sehr schlecht. Und die haben sich für sehr, sehr schlecht entschieden. Ja. Aber es wurde ja verkauft, als hätten die entschieden, dass sie im Sinne von Christian Eriksen da jetzt weiterspielen wollen.
Ja.
Was ja absoluter Bullshit auch im Wording war, wie das ganze Spiel dann wieder angepfiffen wurde. Und dann hieß es dann so, ja, aber die wollten das ja so, ne?
Voll eklig, voll ekelhaft einfach. Und da muss ich auch sagen, ist mir eine Sache wieder aufgefallen. Und das erklärt, glaube ich, sehr viele Probleme, so diese Medien- oder internetgemachten Probleme, wenn dann sich so ein Thema auch so verselbstständigt. Wie viele Leute ich erlebt habe, die gesagt haben, naja, aber die Spieler haben doch alle gesagt, sie wollen weiterspielen. Wo ich mir denke, ja, natürlich, im ersten Moment ist das, habt ihr das richtig aufgefasst. Aber hinterfragt doch, denkt doch mal 2 Sekunden länger nach, als es dauert, so einen Tweet zu lesen. Und fragt euch mal, wie würde es denn euch gehen, wenn ihr in so einer Situation seid, wärt ihr in der Lage danach, ein Fußballspiel zu spielen, bei dem es wirklich um was geht? Brauchen wir darüber reden? Nee, ich glaube nicht. Das ist immer so dieses, denkt doch mal 2 Sekunden länger nach. Versetzt euch doch mal in die Lage und Empathie und so weiter. Wow.
Man muss das doch nur auf eine Alltagssituation umlegen. Ja. Stell dir mal vor, um 10 Uhr früh fällt der Kollege im Büro neben dir um und hat einen krassen Herzinfarkt und ist irgendwie, du reanimierst den sogar vielleicht selbst oder guckst zu, wie der da Elektroschocks kriegt im Büro und wird ins Krankenhaus, so ungewiss und so. Und dann kommt um 11 oder um 11:30 vor der Mittagspause kommt der Chef und sagt, 16 Uhr Meeting oder machen wir es morgen früh um 8. Ja, dann sagst du doch auch, mach, dass es weg ist, so auf die Art. Weiß Gott, wie es mir morgen früh geht.
Ganz genau.
Also, wer würde denn seriös nicht zu seinen Mitarbeitern im Büro sagen, Leute, das war jetzt krass, geht heim.
Ja.
So, da wird doch niemand drüber nachdenken, noch irgendwie einen normalen Arbeitsalltag zu haben. Und das hat mich auch so genervt, dass dann, und ich hab getwittert so, ich würde jetzt einfach die Jungs alle ins Hotel fahren und würde noch ein paar Psychologen dazusetzen und würde die das aufarbeiten lassen. Und dann kann man sich überlegen, wie dieses EM, ich meine, das Problem war natürlich auf der Hand, da waren dann Folgespiele, ja, da musste ja ein Plan, das ganze Turnier hängt ja an einem ganz dünnen Plan, Zeitplan, und dann ist natürlich klar, dass das Spiel halt irgendwie zwischen den dritten Spieler und das Achtelfinale gelegt werden kann, ist alles okay, aber ich muss doch erst das Problem, die Psyche und die Gesundheit, die mentale Gesundheit der Spieler lösen und dann kann ich mich um den Spielplan kümmern und da ging es darum, wie kriegen wir den Spielplan hin, dann können wir mal gucken, ob die Jungs überhaupt mental in der Lage dazu sind und da habe ich richtig Feuer dafür gekriegt von echt vielen Leuten, die gesagt haben, ja, was ist denn das für eine Muschi-Einstellung und die wollten es doch und jetzt lass mal die Kirche im Dorf, was willst du denn da
mit
Psychologen?
Und
wo ich mir denke, Alter, was habt ihr, also ich habe da wirklich erschüttert,
wenig,
also so dieses, das sind doch Profis, ja und, also es ist doch mir scheißegal, ob ich einen 5 Millionen Profivertrag bei einem Top-Club in Europa habe, am Ende des Tages, wenn da ein Kumpel von mir umfällt, mit dem ich privat befreundet bin, dann ist doch mir mein Bankkonto egal, da bin ich doch einfach nur entsetzt.
Ja, das ist einfach nur krass, ey.
Dem seine Frau sitzt auf der Tribüne und guckt dazu. Der Westergaard hat quasi dem mit reanimiert, hat ihm die Zunge aus dem Hals geholt. Ob der jetzt ihm das Leben gerettet hat, das hat natürlich die Boulevardpresse auch gut hochgejatzt.
Natürlich.
Aber allein dieses Gefühl zu haben, hier stirbt gerade mein Freund und dann kriegst du eine Stunde später gesagt, aber jetzt könnt ihr doch auch wieder Fußball spielen, oder? Mhm. Also ganz ehrlich, nee. Das hat mich auch ein bisschen schockiert. Und gleichzeitig hatte ich aber auch, es gab ja diese Achtelfinals, die alle da so, diese 2 Tage mit Italien, Österreich und mit mit Frankreich, Schweiz und Kroatien, Spanien.
Oh Gott, diese übertrieben krassen Spiele, ja, ja. Oh.
Wo ich mir gedacht habe, Alter, wie geil ist das einfach.
Und das muss ich auch sagen, also ich hab ja, und das muss ich, das geht absolut nur auf deine Kappe, dadurch, dass wir im Vorfeld dann doch ja noch, so ich glaube, ein oder zwei Folgen hatten, wo wir so ein bisschen über EM gesprochen haben, war ich dann doch so ein bisschen hyped, obwohl ich ja gesagt habe, ich schaue das nicht. Ich war ja fast so eher Teamboykott. Mhm. Und muss dann, und da breche ich mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone, das zuzugeben, muss dann sagen, ich habe doch, weil ja aber auch halt, ey, Corona-mäßig so noch gar nichts passiert, Zeit, schlechtes Wetter und dann, ja, mit dem Freund halt zu Hause immer schön Fußball geguckt und dann hast du da halt echt mal so absolute Knaller gesehen, wo du bis spätabends irgendwie Katzen gerade vorne auf der Couchkante sitzt und dich fragst, was siehst du denn hier gerade eigentlich? Das hat dann schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich das fand
halt
das,
alles, ja.
Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Also ich habe jetzt auch gerade zurückblicken, fällt mir jetzt wieder auf, wo wir so drüber reden, diese EM, das war so zwei Seelenschlagen, ach, in meiner Brust.
Ja, klar.
Es war so diese wunderschönen Spiele, die so runtergebrochen einfach zeigen, wie unantastbar geil Fußball eigentlich ist als solches, ja. Und auf der anderen Seite so dieses, das Thema jetzt mit Dänemark und weiterspielen, dann das Regenbogenthema, die ausverkauften Stadien und naja, ihr dürft nur in London spielen, wenn ihr die Stadien auch voll macht, sonst gehen wir es woanders hin und so weiter. Delta-Variante und so. Es war so das Abscheulichste und das Schönste irgendwie. Und
aber
das
es hat, ist doch immer die Politik so nebendran, die das Spiel kaputt macht.
Ja, genau.
Das Spiel selbst wird nie, ist ja meine Rede schon immer, das reine Fußballspiel selbst wird immer ein unfassbar schöner Sport sein, weil er so ganz unfassbar simpel ist. Du stellst da 11 Dödel hin, die können dick sein, die können Hingebein haben. Mhm. Es wird immer Spaß machen, wenn 22 Mann oder 5 gegen 5 beim Schoppe Cup in Hößbach Bahnhof, es ist scheißegal, es wird immer Spaß machen, auf zwei Handtücher am Boden, auf der Wiese. Es wird immer Spaß machen, dieses Konzept des Spiels zu machen.
Ja.
Und da kann noch so viel passieren. Da kann jetzt auch der Messi noch irgendwie vergoldet werden. Und da können sie noch einen Ronaldo holen und noch einen Pogba und noch irgendwie 5 andere Stars für eine Milliarde einkaufen. Ist mir scheißegal. Ich freue mich drauf, wenn Paris aus der Champions League. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn Paris jetzt diese Saison gegen den sympathischen kleinen Milliardärsclub Manchester City ausscheidet. Weißt
du? Sowas dann, genau. Ja,
da freue ich mich einfach so. Ja. Mir ist auch scheißegal, ob Bayern die Champions League gewinnt. Am Ende freue ich mich, so wie gestern, wenn ich mit meinem Sohn ein Dortmund-Spiel gucken kann und der dann einfach, dem geht das Herz auf, wenn der Erling Haaland sieht. Der ist ja gestern da eskaliert. Der ist so gut, der ist so gut.
Ist er ja auch, habe ich aber auch gesagt. Das kann ich auch jetzt noch neidlos eingestehen. Ja, ja, ach Gott. Ja, aber
jetzt habe ich extra nichts von der Eintracht erzählt.
Ja, alles gut. Ja, lass ich nochmal abschließend dazu sagen, weil ich merke halt einfach, mir ist ja Authentizität immer sehr wichtig und dass man zu seinem Wort steht. Und ich merke einfach, dass mir zunehmend schwer wird, meine Begeisterung und Liebe für Fußball so mit dem, was ich halt sonst so feststelle und ablehne, so unter einen Hut zu bringen. Weißt du? Weil eigentlich denke ich mir so, ich bin in anderen Sachen auch so konsequent. Eigentlich dürfte ich es nicht mehr gucken, ne? Und diskutiere da auch häufiger mal mit Leuten drüber, die ich sehr gut kenne, die mich sehr gut kennen, aber nichts mit Fußball am Hut haben, die auch sagen, Alter, eigentlich ist es ein bisschen nicht real, wenn du jetzt halt immer da noch so geil auf dem Fußball bist. Ja, es ist. Ich glaube, man darf einfach, und das machen wir ja hier auch ganz gut, da durchaus immer regelmäßig auch Kritik üben, wenn einem da Sachen auffallen, die einfach schief laufen und vielleicht da auch zum Nachdenken anregen. Und das macht Fums ja auch seit Tag 1 gut. Und da bin ich auch sehr froh. Und ich merke auch, und das beobachte ich, dass andere Medien da, ne, auch selbst Sky und so weiter, da auch immer mal wieder mehr kritische Töne auch mal äußern. Bin ich mal gespannt. Glaube ich, wird immer wichtiger.
Ja, absolut. Und es ist auch wirklich immer schwerer, weil du immer, aber ich schaff's halt einfach nicht, dieses Spiel nicht zu lieben. Und das ist halt einfach ich kann das halt einfach, und das ist vielleicht auch, man macht sich's vielleicht auch zu leicht damit, aber wenn ich den Fernseher um 15:30 einschalte und da kommt eine Bundesliga-Konferenz, da ist mir scheißegal, was da für eine Trikotwerbung drauf ist, weil ich sehe das gerade in dem Moment. Genau. Ich sehe nichts. Ich sehe dieses Spiel und ich liebe dieses Spiel und da wird sich nichts dran ändern. Ich hoffe einfach sehr, dass ich vieles drum ändere, weil zwischen 15:30 und 17:20 rege ich mich ja über das alles auf. Nur, wenn halt dann, ne, das ist so wie dieser Typ, im Endeffekt, der zu seiner Freundin sagt, ich gehe nie fremd, sobald er auf der Party 3 Bier getrunken hat, hängt er an jeder Alten dran, so. Und so bin ich beim Fußball, so. Ich denke immer, dieses Spiel ist kaputt und alles, dieses scheiß Milliardäre und dann irgendwie Katar, WM und dann, oh, Fußball, wie steht's denn? Ah, ich hocke mich mal 5 Minuten dazu und dann, oh, krass und ja. Und dann hofft immer diesen einen Moment nicht zu verpassen und es ist irgendwie tragisch und da ist dieses Spiel einfach zu perfekt, zu ausgereift, zu rund, als dass ich das nie, ich kann das natürlich jetzt ein paar Leute, auch aus dem Fumps-Universum, die sagen, für mich ist Fußball auf Profiniveau einfach nicht mehr zu ertragen.
Genau.
Und ich neide es denen fast ein bisschen, dass ich das nicht kann. So, ich kann nicht einfach sagen, ich kann jetzt keinen Fußball mehr gucken. Das geht nicht. Ich kann, ich habe es geschafft, durchaus weniger zu gucken oder anders zu gucken oder auch das nicht mal so ernst zu nehmen, wenn jetzt Bayern zum Beispiel am Freitag da verliert oder unentschieden spielt oder diese ganze Elfmeter-Geschichte, da fange ich an und stichel irgendwelche Freunde, die mich sticheln wollen, zurück so, da lasse ich mich nicht mehr ärgern. Ne? Da lasse ich mich nicht mehr ärgern. An der Stelle liebe Grüße an alle, die mir aber auch fleißig WhatsApp schicken dann in so einer Situation. Also es ist aber doch auch schön, sich dann einfach mal völlig undifferenziert eine Bayern-Brille aufzusetzen und zu sagen, das waren doch keine Elfmeter, ich bitte euch. Und davon aber auch vollkommen überzeugt zu sein für eine Stunde, bis man dann wirklich mal so, wie es so sagt, und man denkt, okay, den ersten muss man geben, den zweiten eher nett, aber kann man auch so. Also es ist einfach schön, mal undifferenziert wieder Fußball zu gucken. Das fand ich jetzt auch geil in der Bundesliga. EM war schön. Aber Bundesliga ist jetzt so, da ist dann auch wieder Herz mit dabei, so dieses, also für den Verein, so dieses sich aufregen, warum der Bratzo schon wieder niemand holt und leih doch wenigstens einen aus und der Bunassar hast du immer noch nicht verkauft und was ist denn los mit dir, der Kuisan zockt auf der Bank, der ist doch eigentlich schon...
Also hat sich auch über die Sommerpause nicht so viel geändert, man ist immer noch so ein bisschen unzufrieden mit der Personalpolitik von Bratzo, gell?
Ja, natürlich. Also und das ist doch schön, sich wieder so undifferenziert aufregen zu können und dann sich zu sticheln mit irgendwelchen BVB-Fans und dann auch irgendwie...
Das ist ja sowas, darauf freue ich mich jetzt ja schon ganz besonders, so der bestimmt jetzt recht bald ist ja schon so weit aufkeimende Größenwahn vom BVB. Ja, und diese Seitenhiebe zwischen Bayern und Dortmund, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das wird werden und vielleicht, obwohl ich jetzt kein Fan bin, wenn Leipzig da auch noch irgendwie oben mitmischt und das Ganze spannend wird, ey, dann ist doch auch mal wieder geil. Das ist doch das, was wir eigentlich seit Ewigkeiten wollen.
Also es gibt zwei Faktoren, die Bayern einfach in die Karten spielen können. Das ist Erling Haaland, der nach der Saison wechseln will und es da vielleicht noch Probleme gibt. Oder er verletzt sich, das sind so diese, auch Reus. Im Endeffekt, man muss ja wirklich sagen, Hansi Flick kann Bayern zum Meister machen, indem er Marco Reus ständig zur Nationalmannschaft einlädt. Dann ist er wieder wahrscheinlich relativ bald verletzt und dann fehlt er dem BVB. Also so böse zynisch das vielleicht klingt, das ist sehr böse. Aber es ist tatsächlich, es könnte passieren, dass er jetzt wieder zurückkommt. Er schwärmt ja schon in höchsten Tönen von ihm. Und in Haaland, also der hat aber auch... Kennst du diese Gasflaschen von so Wassersprudlern? Weißt du, was ich meine? So Soda-Stream. Ja. Wenn du dem seinen Oberschenkel siehst, der hat einfach links außen, also
die
links
sind da
Bein,
dran, ne? Die sind da integriert.
Oben nochmal so, wie wenn die so dran geklebt sind, nochmal so Zusatzmuskeln, die aussehen wie so eine Gasflasche vom Soda-Stream. Also der Oberschenkel ist quasi ein sehr großer Soda-Stream und nebendran hängt aber nochmal so eine Gasflasche. So wie diese Nussflaschen bei Need for Speed oder bei, diese Serie, der hier, Fast and Furious.
Du guckst eindeutig zu oft mit dem Anton Fußball, so wie du mir gerade den Haaland hier beschreibst. Aber ich kann dir noch folgen.
Also was? Ich habe das auch getwittert gestern. Das letzte Mal, dass ich sowas gesehen habe wie Erling Haaland jetzt die letzten zwei Spiele, das war Ronaldo, als er mit 18 oder 17 beim PSV Eindhoven war und einfach die holländische Liga kurz und klein geschossen hat mit 17 Jahren oder mit 18. Und das ist jetzt genau, du weißt einfach jetzt schon, dass dieser Junge in 10 Jahren, noch jetzt 10 Jahre lang den europäischen Fußball, egal wo der spielt, kaputt machen wird. Und das habe ich so in der Form echt schon ewig nicht mehr gesehen.
Ja, und da bin ich ja dann auch immer so, und da kann ich auch sehr objektiv sein, ich finde es dann einfach total geil, dass wir so jemanden bei uns in der Liga haben, weil man dann möglichst oft und viel von ihm sieht. Das finde ich einfach
absolut
geil. Ja.
Ja, und das ist so ein Punkt, wo ich mich auch sehr freue. Und ich will auch dieses Duell Lewandowski gegen Haaland sehen. Und
ja.
ich will sehen, wie es unten aussieht, weil du hast ja irgendwie auch so drei Underdogs drin mit den Aufsteigern und dazu Bielefeld, die ja drin geblieben sind. Und Köln war ja auch so am Struggle letzte Rückrunde. Und ja. da hast du schon so vier potenzielle Abstiegskandidaten, die aber irgendwie, dann ist irgendwie Augsburg immer dabei. Also hast du auch unten so ein Cluster an 5, 6 Vereinen, wo es auch einfach super spannend werden kann. Und vorne, wie gesagt, so eine Mannschaft wie die Eintracht, also die Eintracht ist ja wieder für Platz 3 bis 18 gut gefühlt.
Ich sag dir, weißt du, was mein Freund heute sagt, beim Heimfahren sagt er, hey, was ist los, Alter, Diva ist zurück, Mann. Endlich ja. mal vorbei mit dem scheiß Erfolgsfußball. Sag ich, okay, ja. das werde ich heute Abend zitieren. Also die Diva ist zurück. Ja, also ich war ja auch, das fand ich ja ganz süß, die von Sky Sport News haben mich ja da nach dem DFB-Pokal da recht spontan gefragt, ob ich nicht irgendwie abends beim Bundesliga-Update kurz damit in die Sendung möchte, irgendwie mal ne, meine Meinung irgendwie zum Spiel. Und ja, gegen Waldhof, ich meine, das darf dir natürlich nicht passieren, das kann dir aber passieren. Und ja. Ich sag mal so, jetzt da so zu tun, als wäre das Ding ja Unmöglichkeit und so hoch entsetzt zu tun. Der Grund, warum der Waldhof in der DFB-Pokalrunde jetzt gewonnen hat, war der Grund, warum die Eintracht auch schon oft genug im DFB-Pokal irgendwie Erfolge hatte. Weil sie als Underdog da reingehen, weil man denen nichts zutraut und irgendwie ja ganz klar eigentlich ist, wer da der Favorit ist. Die mit einer Einstellung da reingehen von wegen, naja, Hauptsache Spaß haben, genießen wir es. Ist schön, dass wir wieder Fußball spielen und Fans im Stadion haben. Und dann gucken wir mal. Und dann ist halt eben auch einiges dann doch möglich mit der Haltung, mit dieser Kaltschnäuzigkeit. Und die haben es ausgenutzt und dann ist es in meinen Augen völlig verdient. Und ich habe deine Technik angewendet, sich für Leute
Freuen für andere.
Ich war nämlich abends, ich war da, Strohwitz war an dem Wochenende und bin dann abends irgendwie mit dem Hundi nochmal in die nächste Stadt gefahren, weil ich Sushi wollte und bei uns auf dem Land gibt es kein Sushi. Also bin ich nach Weinheim gefahren. Das ist so das kleine Städtchen zwischen meinem Ort und Mannheim und bin dann da gelaufen und da sind dann abends irgendwie so, ich glaube, es waren so 5, 6 Jungs, in kompletter Montur, Trikot, Schals, alles wirklich. Die waren jetzt nicht besoffen, es waren ganz nette Jungs. Mhm. Die waren aber so glücklich. Die haben sich auch so ungefähr 4 Oktaven zu laut unterhalten und sich nochmal die Highlights wie geil das war und überhaupt und so. Und ich gedacht habe, weißt du, das Spiel ist jetzt schon Stunden her und die sind gerade noch so hyped. Ich habe mich da einfach nur gefreut. Ne? Ja. Die kamen da halt eben von der Straßenbahn und sind dann irgendwie wohl vielleicht nochmal in eine Kneipe und ich dachte so, geil, ja, dann freue ich mich einfach.
Bester Tag des Lebens. Und so war es in Berlin ja damals auch. Das ist ja genau der Punkt. Also, wenn du die Mannschaft bist, die so gut ist, dass es für andere Teams der größte Tag ihres Fanlebens ist, dich zu schlagen, ist es ja auch eine Auszeichnung. Aber Julia, ich muss ganz kurz dir was sagen. Ja. Ich habe hier ungefähr 1,5 Liter Wasser weggebummt, seit wir hier podcasten.
Ey, und ich habe mein Glas schon leer und ich habe so Durst, Alter.
Pass auf,
wir mal so einen Jingle einspielen?
Ich muss, bei uns sagt man Brunse. Ich muss jetzt schnell Brunse. Du kannst, willst du überbrücken oder wollen wir einen Jingle einspielen? Mir ist es egal. Ich würde jetzt einfach schnell mal aufs Klo gehen, bevor es in die Hose geht. Ich habe so viel gesoffen hier, weil es einfach so warm ist und jetzt, ich muss aufs Klo. Punkt.
Wir machen jetzt hier einen kleinen Jingle rein und dann geht's gleich weiter, ja?
Dankeschön. Bis gleich. Ich bin in einer Minute wieder da. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man irgendwie nicht länger als eine Stunde ohne Klo sein kann. Es ist auch wichtig, in meinem Alter, wenn man 40 wird, vor langen Autofahrten nochmal aufs Klo zu gehen und so. Deswegen, sorry an der Stelle. Du junges Ding, kannst das natürlich nicht so nachvollziehen.
Nee, aber ich war jetzt auch froh. Ich habe jetzt einfach hier nochmal meinen Humpen mit Wasser aufgefüllt, weil irgendwie ich brauche keine Toilette. Ich schwitze hier alles raus in meiner Dachwohnung.
Dachwohnung,
ja. Wahnsinn. Aber, könnt allerdings auch an meinem schönen babyblauen Frotte-Homeware-Anzug liegen. Der ist total klasse. Er erinnert mich so ein bisschen an, also so eine Mischung aus Shirin David und doch Peggy Bundy.
ja, kann ich mir richtig vorstellen.
Kannst du dir das vorstellen, ne? Das dachte ich mir.
Schön. Peggy Bundy ist ja eigentlich auch die Shirin David meiner Generation, oder?
Ja, schon. Und wenn du da jetzt noch die Friend Fine von Nanny mit in den Topf schmeißt, dann hast du so mein Krafttier geboren.
Das okay,
ist einfach
cool.
So, ja.
Geil. Sehr cool. Aber man muss auch sagen, man ist ja auch gar nicht mehr so, man trainiert ja die Blase durch Corona auch nicht mehr so, weil du bist ja, also bei uns war hier immer Volksfest zum Beispiel jetzt um die Zeit dann. Da hast du halt einfach Maß Bier getrunken. Und dann musstest du aufs Klo, aber dann hast du erstmal noch ein Maß Bier getrunken, dass du dass sich's lohnt, aufs Klo zu gehen.
Dass es sich lohnt, genau.
Und da war die Blase so trainiert, dass du einfach dann auch tagelang ohne Pinkeln hättest auskommen können. Und das hast du, Konzerte oder was weiß ich, was ist ja fast nix gerade momentan.
Ich finde, da wird auch viel zu wenig drüber gesprochen, dass Corona uns ja sogar das Blasentraining genommen hat. Die Blase zerstört hat, ja. Also da gehört viel mehr für aufgeklärt, ja.
Ja,
komme ich auch zu einem weiteren schönen Punkt. Ich dachte nämlich, falls ich jetzt heute irgendwie keinen sauberen, locker, flockigen, netten Einstieg in den Podcast finde, den ich ja lustigerweise auch gar nicht gefunden habe, aber du hast uns dann ja gerettet. Da habe ich mir nämlich vorhin, wie ich dann so nochmal im Garten war und so ein bisschen nachgedacht habe, habe ich gedacht, weißt du, was ich hier auf jeden Fall einfach auch mal erwähnen will, weil man jammert ja sehr, sehr gerne auch über alle Begleiterscheinungen im Fußball, aber Alter, wir haben wieder Fans im Stadion. Das ist irgendwie echt schön. Also, ich habe gedacht, ich muss mich mal, bevor ich mich da jetzt zu sehr drüber freue, noch mal genauer damit befassen, was denn die einzelnen Vereine überhaupt für Konzepte haben und ob das vertretbar ist in Sachen Corona. Ich denke aber ja, soweit ich das beurteilen kann. Nee, kennst du andere? Okay, ja gut.
Naja,
je nachdem, wie man es aussieht.
Pass auf, ich habe halt, also wenn du DFB-Pokalkonferenz geguckt hast, es war offenbar nur, also Corona überträgt sich offenbar nur auf der Haupttribüne und auf der Gegengerade.
Ach so, weil ja gut.
Auch im Fanblock selbst ist das, das war halt, ist ja auch nicht vermeidbar, dass du bei einem Pokalspiel, wo die Fans im Block stehen, dass die sich nicht 1,50 Meter Abstand hinstellen.
Nee, aber machen die nicht.
Natürlich rudeln die sich zusammen und machen ihre Gruppe, aber das ist ja dann das ganze Konzept wieder für die Füße und dann weiß ich auch nicht so recht. Also das ist genauso wieder so ein zweischneidiges Ding. Wenn es nach meinem Herzen ging, würde ich die Stadien jetzt einfach auch mal voll machen und dann halt auch wirklich nur Geimpfte reinlassen und Genesene.
Genau.
Und auf der anderen Seite denke ich mir, ey, im Herbst sind die Schulen wieder zu, weil wir genau so eine Scheiße jetzt für die Erwachsenen machen wollen. Ne? Mhm. Also man muss ja auch allein sehen, wie krass die Zahlen in England wegen der EM, nicht zufällig in dieser Zeit, sondern nachweislich wegen der EM krass hochgegangen sind.
Ja,
ja, und ich habe halt auch jetzt dann 2 schulpflichtige Kinder im Herbst. Ne? Meine Tochter hat den ersten Schultag.
Schon, ja.
Und da denke ich mir halt auch, ist es mir das wert, dass ich jetzt wieder in ein Stadion gehen kann oder ein Konzert sehen kann, nur damit meine Kinder dann wieder im Wechselunterricht sind? Ich weiß es halt nicht.
Ja gut, das stimmt. Ich gehe da jetzt halt so von aus, weil man sich ja die ganze Zeit schon dran gewöhnt hat, dass man irgendwas wieder machen darf, weil man geimpft, getestet oder genesen ist. Ich war jetzt auch gerade letzte Woche in Berlin auf einem großen Firmen-Event und da war eben das, also was heißt groß, wir waren 200 Leute, aber das war eben das Kriterium. Du musstest negativ getestet, genesen oder geimpft sein. Und dann war das für mich auch eine sichere Sache und unter anderen Bedingungen wollte ich auch gar nicht in so ein Stadion gehen, aber du hast schon recht, ich glaube, das ist ja gar nicht überall irgendwie jetzt zwingend so, ne? Das ist ja, ich weiß,
doch,
Köln will
ja
das so machen oder wie wird das kontrolliert und gemacht?
In Köln darfst du ja als Getesteter gar nicht rein, in Dortmund auch
nur
nicht.
Geimpft,
das ist nur,
ne, glaube ich.
In Köln heißt 3G geimpft, genesen oder Geißbock quasi.
Ah ja, gut, okay.
Und in viele andere Vereine, unter anderem auch die Eintracht, sagen schon relativ rigoros auch Getestete. Ich bin da kein Fan von, ehrlich gesagt. Ich finde tatsächlich, und das ist eine unpopuläre Meinung vielleicht, aber ich finde, man muss es den Leuten auch ein bisschen eklig machen, die sich nicht impfen lassen wollen. Da bin ich rigoros.
Absolut.
Also ich sag, lass dich impfen, dann kannst du reingehen oder halt's Maul. So, da bin ich wirklich schmerzfrei. Da kann auch jeder jetzt eine böse Nachricht schreiben. Und es ist immer noch ein persönliches Recht, sich impfen zu lassen. Ich will keinen dazu zwingen. Aber hey, es gibt Bratwurst dazu, hallo.
Alter, oder?
Ja, und es gibt im Stadion Bratwurst, die du wieder essen kannst, wenn du geimpft bist. So, hallo. Und trotzdem ist es ja auch so, dass du dich auch als Geimpfter anstecken kannst und Leute anstecken kannst.
Man müsste vielleicht an so Spieltagen vorm Stadion impfen.
Machen Vereine teilweise.
Echt geil, weil
im Endeffekt bis
da so die ersten Nachwirkungen eintreffen, also da bist du auf jeden Fall normalerweise vom Spiel wieder daheim, ne? Kannst dich ausruhen dann.
Der SC Freiburg bietet es meines Wissens sogar für Freikarten an, tatsächlich jetzt demnächst.
Das ist
also
so bescheuert, ey.
Und ich finde es spannend, aber ich persönlich als, vor allem als Papa hoffe halt einfach, dass wir im Herbst wieder ganz normal Unterricht machen können. Mein Sohn der kommt jetzt in die 4. Klasse. Also Anton, der vorhin da war, muss dazu sagen, der hat eine Klasse übersprungen und hat dann jetzt dadurch quasi jetzt in 3 Schuljahren ein Schuljahr Schulbesuch gehabt. Also ein Jahr haben wir ihm quasi durch den Übersprung genommen und ein Jahr hat ihm Corona genommen. Und er war jetzt quasi, der hat jetzt den Stoff von 3 Schuljahren quasi gemacht, aber war nur ein Schuljahr in der Schule gefühlt halt. Ne? Und das ist schon spannend alles. Man muss dazu sagen, den Übersprung haben wir vor Corona gemacht, ob man den dann...
Das ist spannend, schön wie du Scheiße sagst.
Nee, es gab doch alles...
Nur Ich finde es ja krass, ich finde es so bewundernswert, dass es klappt, ja, aber ey.
Wir sind da ja auch, also nee, ist mir auch ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, darüber zu reden. Ich habe immer das Gefühl, das ist eine Angeberei, aber es ist halt auch, es war halt zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, das Beste für ihn und ist es auch heute noch. Und trotzdem hat man als Eltern irgendwie auch dann noch mehr das Bedürfnis, es hinzubekommen, dass er jetzt endlich mal ein ganzes Schuljahr in die Schule gehen kann, bevor er in eine weiterführende Schule geht. Der Junge war vor 23 Monaten noch Kindergartenkind und jetzt reden wir über Gymnasium oder über Realschule und ich will, dass er jetzt einfach noch ein Schuljahr hat und deswegen bin ich dann auch relativ rigoros und sage, es ist toll, dass das Stadion wieder voll ist, aber es ist mir ehrlich gesagt alles scheißegal, wenn die Schule deswegen zugeht, dann bin ich auch auf jeden einzelnen Fan sauer, der ins Stadion geht und ich auf jeden, der jetzt in Urlaub fliegt, wir haben auch unseren Kreta-Urlaub abgesagt und trotzdem kann ich hätte ich auch so total Bock drauf. Ich kann jeden verstehen, der jetzt einfach mal die Schnauze voll hat nach anderthalb Jahren Pandemie.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich hab sie so, so voll. Ich hab mich sofort, als es ging, impfen lassen. Ich bin jetzt wirklich, ey, und wer mich kennt, weiß, ich feier sau gern, ich bin gern unter Leute. Ich hab wirklich diese komplette Zeit mich an die Kontaktbeschränkung gehalten. Ich hab's immer Corona-Pärchen genannt, nur meine zwei besten Freunde gesehen. Ey, wirklich, ich habe mein Leben so krass eingeschränkt, wegen anderen, aus genau diesen Gründen, die du gerade nennst. Aber irgendwann ist es dann auch mal gut, wenn du nämlich permanent siehst, wie es andere Leute halt nicht tun, wie Corona-Demos stattfinden dürfen, wie Großkonzerne ihre Fabriken voll pferchen, wie es gerade geht. Es nervt einfach nur. Und ja, dann sehe ich auch die ganzen armen Schweine in der Veranstaltungsbranche, die es auch dringend bräuchten, dass mal mit irgendeinem Konzert mal wieder ein Konzert oder Theater mal wieder stattfinden lässt.
Ja, und das ist halt auch wieder mein Ding, ne? Ich bin ja als Selbstständiger auch, kriege ja auch ganz viel aus der Kulturbranche mit und da wird halt auch irgendwie nichts getan und komischerweise, die Flieger sind voll, ist ja alles cool und da gibt es auch 1000 Studien, aber wie, ob in der Schule jetzt irgendwie eine Übertragung ansteckend ist oder nicht, ist null attestet, wie schlingenbank Covid bei Kindern ist, wird irgendwie auch relativ wenig Studien gemacht, aber Hauptsache irgendwie, ja, alles andere funktioniert so und das ist ärgerlich und ich bin da einfach auch genervt jetzt und die Kinder stecken das ja auch alles super gut weg, du kannst, weißt du, da, wir fahren jetzt halt ins Allgäu, haben halt da ein Apartment, wo wir unter uns sind, so für mich ist das egal und die haben auch Spaß, die gehen auch wandern, das ist doch denen scheißegal, ob die jetzt da irgendwie im Bodensee Bötchen fahren oder ob die in Kreta irgendeine Animation mit irgendwelchen Mini-Disco-Spielen haben, das ist denen völlig egal. Aber
Kinder sind viel anpassungsfähiger, als wir glauben, die sind noch nicht so verbohrt.
Genau, und deswegen, ich würde trotzdem nichts lieber tun, als mal wieder ins Stadion. Ich war jetzt, letzte Woche war ich mit meinem Bruder in Stuttgart bei Konzert mit T.S. Ullmann, Bosse und dem Kettka-Sänger.
Oh, geil.
Markus Wiebusch. Und hat jeder, die haben dann zu dritt immer jeder ein paar Songs halt. Und das war einfach auch, das war mein erstes Konzert nach 16 Monaten. Das war einfach so schön. Und das hat, also die hätten auch einfach nur da ein bisschen erzählen können. Es war einfach schön, mal wieder so mit Leuten, die man nicht kennt und dann irgendwie sich begeistern lassen, sich mitnehmen lassen und so ist es ja im Stadion auch. Und ich kenne ja auch wirklich so viele Leute, die jetzt vom Stadion berichtet haben und einfach denen das Herz aufgeht und ich gönne das denen einfach auch so diesen Besuch. Und trotzdem, wie gesagt, das ist alles so, und das ist ja das Tragische am Fußball gerade, dass einfach nüchtern gesehen ist doch ins Stadion gehen und ein geiles Fußballspiel sehen, somit das Schönste, was man in seiner Freizeit machen kann.
Doch, auf jeden Fall.
Und dann, und mich nervt halt das immer mehr, weißt du, es ist wie so eine PowerPoint-Präsentation, wo du auf den Knopf drückst, dann steht Freizeit plus Stadion. Dann drückst du drauf und dann kommt Corona, dann kommt irgendwie Katar, dann kommt irgendwie Milliarden, dann kommt irgendwie noch das und dann kommt noch das, dass er so rundrum, dass du, da drückst du immer noch drauf, hast du 40 Mal schon drauf gedrückt und dann poppen so 40 Dinger nebendran auf, die Minuspunkte sind und du willst aber einfach nur diesen kleinen Kreis in der Mitte, wo Freizeit plus Stadion steht, den willst du so behüten. Und
aber tatsächlich, du hast das jetzt mit mir, du bist gerade meine PowerPoint-Präsentation, weil ich dachte gerade, ich wollte doch heute eigentlich nur mal erwähnen, wie schön ich es eigentlich finde, dass wir wieder Fans im Stadion sehen und jetzt denke ich schon wieder, oh, was eine dumme Aussage, weil eigentlich hast du recht, das ist noch gar nicht so geil.
Und wenn du jetzt irgendwie am Wochenende Bundesliga guckst, wie toll das einfach ist, so heute Köln gewinnt heute gegen Hertha nach Rückstand und so, wie toll, wie die sich einfach, wie einfach, ich kenne diese Menschen nicht, aber ich freue mich so, dass die sich so freuen und es ist einfach schön und wenn du...
Vielleicht tritt ja auch einfach beides ein, dein Kind kann weiter in die Schule gehen, Und es kann alles normal stattfinden und man kann trotzdem vielleicht auch ins Stadion gehen. Weil ja, es wäre ja auch wichtig, dass da wieder mal irgendwann ein paar Ultras stehen, die dann auch dementsprechend Spruchbänder, wenn irgendeine Scheiße passiert, hochhalten und einfach das Thema präsent machen, worüber man sich so ärgert. Ja?
Absolut.
Das ist ja, ne? Ist ja auch wichtig.
Ja, es ist alles, ja, Wahnsinn. Und ich finde, wenn du, weißt du, wenn du in, bei einem Spiel, das war auch bei der M schon so, da fliegt so ein Ball so knapp übers Tor und da hast du so eine Zeitlupe, wo du im Hintergrund die Fans auch ganz gut siehst. Kennst du diese Zeitlupe, wenn so ein Ball übers Tor fliegt, wo du einfach, du kannst diese Zeitlupe 40 Mal gucken und du kannst dich immer auf einen anderen Fan fokussieren und es ist immer nochmal so, es ist scheißegal, wo der Ball hingeht, aber diesen Fan zu beobachten, wie der einfach
so
reagiert, wie so,
wieder so Hoffnung
ist, dass dieser Ball jetzt reingeht und dann dieser Moment, wo er realisiert, er geht jetzt rein oder er geht nicht rein und was dann das mit dem Menschen macht, das ist
Ich finde immer so, diese Standaufnahmen sehen immer aus wie so Renaissance-Gemälde, total geil. Genau. Ich liebe es, ja.
So, du denkst ja immer, im Film könnte man es gar nicht, da würdest du sagen, das
Übrigens
ist unrealistisch.
Auch, ich habe ja immer noch hier dieses Hinti-Buch liegen mit dem Cover natürlich von dem Chelsea-Spiel damals, wo Hinti da so unfassbar umarmt wird von dem einen Fan, der auf dem Zaun sitzt. Das sind so die Szenen, die gehen halt ans Herz und die fehlen. Ja, das ist echt so.
Ja, beim nach dem Ausscheiden meinst du, ne?
Ja, genau, nach dem Ausscheiden. Das Bild ging ja um die Welt irgendwie. Von Max Galis übrigens kann ich nur empfehlen, dem guten Mann mal zu folgen. Ist, glaube ich, auch ein ganz junger Typ, Fotograf, der sich so auf den Sportbereich Fußball spezialisiert hat. Unfassbares Talent und Wahnsinnsbilder. Also da kann man wirklich genießen, wenn man sich die Bilder anschaut.
Werbung Ende.
Ja, ey, ich krieg bestimmt morgen eine Abmahnung vom Court oder so.
Ja, egal. Lass uns noch ganz schnell, dann sind wir ja auch für heute echt durch, weil wenn man die Pipi-Pause abzieht, die man rausschneiden muss, dann sind wir, glaube ich, gerade bei einer Stunde.
Alles gut.
Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie lange ich pinkeln war übrigens.
Alter Mann.
Lass uns die Fragen, die wir Anton gestellt haben, auch nochmal beantworten, ganz banal. Wir haben ja jetzt gar nicht so, wir sind ja auch eher so über allgemeine Themen am Sprechen, so wenn man die letzten Folgen so anguckt, das fand ich auch immer ganz angenehm, dass wir relativ viele zeitlose Folgen haben, die Leute, die jetzt neu reinhören, auch gerne mal anhören können, unsere Erlebnisse und so weiter aus über Europapokal bis hin zu Länderspielen und über Ultras sein und was weiß ich was. Also egal, was ich sagen will, ein bisschen über Aktuelles können wir ja schon reden. Also Jula, leg dich doch mal fest, wird's ein Dreikampf, wer steigt ab, wer überrascht, wo geht dein Herzverein Eintracht Frankfurt hin? Ich kann auch anfangen, wenn du willst. Mir ist egal.
Das ist jetzt wieder die Frage. Antworte ich so, wie ich es mir wünschen würde? Oder
du kannst
so,
ja
sagen,
kannst ja so antworten, dass man beides raushört. So. Ich würde mir wünschen, das, aber ich glaube das.
Also, ich würde mir wünschen, nee, das klingt so böse. Fangen wir gar nicht
böse
an.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit.
Nehme nicht mit.
Abstiegskeller.
Genau. Nicht mitnehmen tue ich, genau. Also ich glaube, Hertha dürft runter. Glaube ich allerdings, weiß nicht, ob es passiert, aber das wäre so ein Kandidat, wo ich mitleben könnte. Dann, ja, es wird vielleicht dann auch, da bin ich dann eher beim Anton, also so, es dürfte, könnte Fürth treffen. Ansonsten weiß ich nicht, ob es dann Bielefeld-Bochum einen von denen noch trifft. Da hinten unten. Allerdings, ich will da auch Mund noch gar nicht so zu voll nehmen, weil vielleicht ist die Eintracht da auch irgendwie hinten mit dabei. Weil angenommen, der Glasner erreicht die Leute so überhaupt gar nicht und man zögert, das Ganze irgendwie zu fixen, das Problem, dann lässt da halt auch wieder wichtige Punkte liegen. Nicht die gegen Dortmund, also da haben wir uns alle nichts ausgerechnet, aber ich weiß jetzt nicht, nächste Woche haben wir Augsburg, mal gucken. Ich finde es immer sauschwer, so am Anfang was zu sagen. Ja.
Aber so ein Gefühl halt nach Pokal und diesen Dingen, ich meine, es ist ja bei Bayern genauso, ne? Es wird halt auch vieles davon abhängen, was die nächsten Wochen noch auf dem Transfermarkt passiert und ob was passiert und dann wieder an diesem Faktor Verletzung und Glück, wenn ich sehe, wie Bayern einfach auch vor 2 Jahren mit, also es ist ja erst, man muss ja überlegen, es ist ja auf dem Tag heute oder vorgestern oder gestern, 1 Jahr her, dass Bayern Barcelona 8-2 besiegt hat. Das kommt einem ja vor, als ob es 10 Jahre her wäre, ne? Also der Champions League der Bayern ist noch kein Jahr her und trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, jetzt durch dieses, weil es ja so spät war, dass es schon 2 Jahre her ist, gefühlt. Aber damals hatten die einfach auch dieses Glück, dass einfach alle aus der Corona-Pause fit rausgekommen sind. Leon Goretzka war Hulk auf einmal. Lewandowski war.
Geil, oder?
Lewandowski war topfit und so. Und letzte Saison war es halt so, da war Lewandowski dann gegen Paris verletzt. Die hättest du mit Lewandowski wahrscheinlich auch geschlagen, weil du daheim irgendwie 16 Großchancen hattest und das Spiel einfach gewinnen musst, 5-3 statt 1-3 verlieren oder wie es ausging. Und da hängt einfach so viel dran. Und wenn jetzt diese Saison Lewandowski sich das Kreuzband reißt oder dann halt nicht, dann mit Choupo-Moting gewinnt, so gut der auch als Backup ist, aber da gewinnst halt auch keinen Europapokal. Und so ist es jetzt bei der Eintracht auch. Ich meine,
wir brauchen noch Stürmer. Also wenn irgendwer was über hat, bitte gern einfach mal ein bisschen da mal winken, gell? Ich gebe es weiter.
Ja, da wird auch noch viel abhängen davon. Es ist ja Geld ein bisschen auch da, glaube ich. Ja, ich bin gespannt, auch was mit Kostic ist, ob der jetzt, also der wird vielleicht nochmal ein Pokalspiel für die Eintracht machen, jetzt seine Sperre hat er jetzt abgesessen.
Also man hört ja eigentlich, er will ja auf jeden Fall, es angeblich bleibt er ja, aber... Ja. Da bin ich jetzt schon dreimal auf so Clickbait-Überschriften reingefallen, Kostic bleibt und dann liest du und denkst so, ja, nee, ist einfach gar nicht sicher, hat niemand gesagt. So, ja,
Kostic bleibt bei seinem Friseur, auch wenn er nochmal...
Macht einfach euren Job mal richtig und hört mit dieser Clickbait-Scheiße auf.
Kostic bleibt bei seinem Frankfurter Friseur, auch wenn er ins Ausland wechselt.
Ja, so eine Scheiße nehme ich dann. Ja, keine Ahnung. Und wie gesagt, oben, ja, da ist mir ziemlich sicher, dass sich das zwischen Dortmund, Bayern und Leipzig irgendwie ausmacht, aber wenn es schön spannend wird, soll mir das auch recht sein. Und ja, dann schauen wir mal.
Aber auch da ist es ja wieder auch nur eine Verletzung von Erling Haaland oder halt auch nicht. Ne? Ich meine, Dortmund unter Klopp wurde auch vor allem deswegen Meister zweimal, weil halt diese ganzen jungen Spieler, die so, also Hummels, Subotic, Götz, der junge Götze dann ein Jahr später, Lukas Barrios, was auch immer, Kevin Großkreuz, die hatten einfach ein Jahr, wo alles perfekt gepasst hat. Und das ist gerade in einem neuen Umbruchsjahr mit Marco Rose jetzt oder auch in Leipzig mit Marsch gar nicht so einfach. Und wenn sie das hinkriegen, Dortmund ist ja jetzt gerade schon in einer krassen Frühform. Und wenn das so bleibt, die Frage ist natürlich auch, ob das, wie viel da lag da an Eintracht Frankfurt, ne? Also, ich sag mal, jetzt nichts gegen Herrn Ilzanker, aber wenn ich sonntags Kreisliga gucke, ich wurde schon anders verteidigt. Also, andererseits.
Also, komm, das war einfach noch, ja. Brauchen wir nicht drüber reden, also so brauchen wir nicht weitermachen. Wir müssen mal schauen, was da passiert noch. Ja.
Also, leg dich fest, wo steht die Eintracht?
Also die Eintracht, wo die steht. Oh, ich hab tatsächlich auf diese Frage noch nie geantwortet, weil ich es hasse. Wünschenswerterweise natürlich auf 5 oder 4. Aber ich. Ach Gott, frag mich dann einfach in ein paar Spielen nochmal.
Das ist dieser Europapokal-Optimismus der Eintracht-Fans, ne? Genau. So.
Nein, das war jetzt einfach nur dahergesagt, weil du eine Antwort wolltest. Ich habe dafür kein Gefühl und ich glaube da auch so ein bisschen ans Oben. Ich finde es gar nicht so gut, wenn man da am Anfang was sagt.
Ja, ja,
vor allem nicht nach dem Start, ey.
Ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht einfach so eine völlig komplett langweilige Saison spielen wird.
Habe ich auch die Befürchtung.
Weil unten auch, also wo du so am 20. Spieltag weißt, ja, das ist halt jetzt so irgendwie Platz 10. Vielleicht mal gucken, ob es noch einstellig wird oder ob mal 14 da werden, aber so, da ist einfach darunter nichts gegen Fürth und auch nichts gegen Bielefeld und auch nichts gegen Bochum, aber ich glaube, dass da die Qualität einfach, Bochum traue ich als Aufsteiger echt viel zu, weil sie haben diesen Unberechenbarkeitsfaktor. Bielefeld, die zweite Saison ist immer krass schwierig und war ja echt schon letzte Saison relativ knapp eigentlich. Und Fürth für mich gefühlt der Kader deutlich zu schwach für die Bundesliga.
Ich denke, wenn ich jetzt mir den Kader von der Eintracht angucke, ist der einfach zu gut dafür, als dass ich jetzt schon sicher sagen würde, wir spielen da irgendwo unten mit. Da gibt es einfach andere Kandidaten, die sehe ich zuerst irgendwie so 17, 18 da unten. Ja.
Und deswegen, ja, ich glaube, das wird gar nicht so krass spannend, wie man denkt. Unten also für die Eintracht vor allem, weil da nach oben und nach unten einfach zu viel Luft im positiven wie negativen Sinne ist. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Aber ja, die Bayern, ich glaube tatsächlich, dass es trotzdem reicht, weil auch da die Qualität doch recht groß ist. Und ich glaube, dass auch Dortmund und Leipzig es nicht schaffen werden. Das war ja auch die letzten Jahre schon das Problem, dass die Gegner es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Letztes Jahr hat Bayern auch genug Punkte abgegeben eigentlich schon. Nur wenn du halt es nicht schaffst, die so auf die Kette zu bringen, dass du selbst mal irgendwie so 80, 85 Punkte holst, dann reicht es halt nicht. Also du musst einfach auch mal selbst eine Mannschaft haben, die und Dortmund und Leipzig haben es ja auch nicht in München. Dortmund hat schon auch in München immer schlecht gespielt, aber die haben es halt dann auch zu Hause gegen Augsburg verkackt. Das war halt das Problem. Und so ist es ja bei der Eintracht im Endeffekt auch. Die haben letzte Saison die Champions League nicht gegen die Großen verspielt. Die haben ja, glaube ich, gegen jeden großen Verein mindestens, gegen Leipzig, glaube ich,
Ja, und dann gegen den bereits abgestiegenen gegen Schalke
verloren, oder?
Club aus Schalke. Das ist so unfassbar, ja, und dann, ey. Aber auch schon wieder so typisch.
Ja, aber dann... Das
reg ich mich und was, auf. Nee, schreck mich nicht auf.
Wie unkalkulierbar ist es denn einfach halt auch, ne? Und dann muss ich sagen, ja, bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr, wenn ich jetzt schon die Ergebnisse sehe, dass halt einfach Mainz-Leipzig schlägt, wo irgendwie gefühlt 10 Spieler in Quarantäne sind. Und
geil, ne? Schöne Grüße an unsere Podcast-Kollegen, ja, vom Hinterhof-Sänger-Podcast. Ich habe da Bilder gesehen, die waren im Stadion und die sahen sehr glücklich,
ja,
aus.
Und genau, dann freue ich mich auch wieder, dass sich Leute so freuen können, wieder ins Stadion zu können. Ne? Das ist immer wieder mein Punkt. Genau, aber was ich sagen will...
Genau. Und ich glaube, die sind auch geimpft, also die sind safe.
Ja. Und Mainz einfach, genau, mit, ja, so die... So, ich habe beim Tippspiel, Anton darf für mich tippen, weil ich immer so schlecht bei Tippspielen bin, hat bei der M schon Platz 2 gemacht in der 10er-Gruppe. Ich habe das jetzt an seine treuen Hände gegeben und der hat dann irgendwie 3-1 für Leipzig getippt, was ja ein relativ normaler Tipp ist. So. Und dann habe ich gesagt, das sind so viele Quarantäne, wollen wir es noch ändern? Nein, das bleibt beim 3. Jetzt am Ende gewinnt sogar Mainz. Also es ist, ich hätte gedacht, dass Leipzig die richtig abfiedelt, aber tatsächlich ist es ganz anders gelaufen. Ja, und ich gönne das auch. Und das ist alles schön, dass auch Köln, die Hertha, den Big City Club da einfach 3-1 schlägt nach Rückstand und das irgendwie...
Big City Club.
Ja, und ich freue mich auch für den VfB Stuttgart irgendwie. Ist auch so eine coole Truppe eigentlich, dass die jetzt dann 5-1 gegen Fürth... Also ich gönne Fürth die Niederlage nicht, aber ich gönne den Stuttgart-Fans, dass auch mal am ersten Spieltag da oben stehen. Und ja... Einfach schön mit der Bundesliga zusammen. Am Dienstag ist Supercup, da habe ich echt Angst, dass Erling Haaland jetzt dann noch die Bayern abkratzt. Vielleicht kauften aber auch Uli Hoeneß einfach direkt.
Es ist das Supercup. Muss ich ja mal gucken, dass ich mir da irgendwie den Dienstagabend noch frei nehme für den Supercup. Weiß ich ja gar nicht, ich hatte eigentlich andere Pläne.
Wenn du die Bayern verlieren sehen willst, meine Prognose ist ein deutlicher Sieg für Dortmund. Aber damit jetzt genug für heute.
Aber dann wird es ja auch schon wieder eklig, weil dann haben die ja wieder ihren Größenwahn. Ach, aber ja, gucken wir mal. Wir machen jetzt einen Sack zu für heute, würde ich mal sagen, weil jetzt muss ich pieseln.
Ich glaube auch. Ja. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir wieder zurück sind. Und vielleicht schaffen wir es ja demnächst mal. Und an der Stelle echt liebe Grüße an den jungen Mann, der uns dieses Angebot gemacht hat, auf der Klingenburg eine Live-Folge aufzunehmen. Ich muss da nochmal in Kontakt treten. Und abklären, uns wurde
Alexander, liebe Grüße an der Stelle. Wir haben es nicht geschafft.
An einer wunderschönen Location, die ich schon seit Kindesbeinen an kenne, sind wir eingeladen worden von einem treuen Hörer und der da eine Gastronomie betreibt. Und wir haben es nicht vergessen, aber es war wirklich ein stressiger Sommer, das haben wir ja auch am Anfang gesagt. Genau. Und ja, es war ungefähr so wie bei Bayern, da war Sommer auch sehr im Stress und bei uns war der Sommer sehr stressig und deswegen aufgeschoben ist nicht aufgehoben und das noch dazu. Also, war mir noch wichtig, das loszuwerden.
Genau, ganz genau, das würden wir wirklich sehr gerne noch wahrnehmen, falls es jetzt nicht unverschämt kommt. Also Alex, melde dich gerne.
Ja. Nee, wir melden uns
bei dir, ganz genau. Du musst dich nur melden, wenn du sagst, leck dich am Arsch, will ich auch nicht mehr. Dann darfst du dich nochmal melden.
Danke, wir melden uns. Das ist immer was man so bei Vorstellungsgesprächen hört.
Genau, danke, wir melden uns.
So, Jula, ich melde mich bei dir. Dann die Tage mal.
Mach das mal.
Wünsche dir jetzt einen schönen Start in die neue Woche und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und in 2 Wochen hören wir uns wieder, denke ich, wie ich mache eine Woche Urlaub dann noch mit Family.
Oh, und nice.
Wenn ihr Themen habt, über die wir mal sprechen sollen, wir sind ja, wie vorhin schon gesagt, ein zeitloser Podcast, der dann auch mal über das Hornberger Schießen spricht. Kennst du das Sprichwort vom Hornberger Schießen?
Nein, aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht mehr heute auf.
Oder? Nein, das wollte ich einfach nur rein informativ wissen, da können wir nächstes Mal drüber sprechen.
Ich mir eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Okay,
nächstes Mal. Nächstes Mal frage ich dich dann wieder, wie das Hornberger Schießen ausgegangen ist.
Alles klar. Ja, ich wünsche euch dann auch einen guten Wochenstart, wenn ihr das nämlich hört. Wir haben Sonntagabend aufgezeichnet, es wird dann aber wahrscheinlich ab Montag bei euch sein. Ich wünsche euch was.